Huller und Buller, meine bunte Mischung aus verschiedenen Erzählungen von Reisen und Erlebnissen. Ganz herzlich willkommen bei Huller und Buller. Dies ist Folge 18 aus Abu Dhabi und Dubai, als wir 2013 in 100 Tagen um die Welt fuhren mit Costa Deliciosa. Abu Dhabi. Assalamu alaikum. Friede sei mit euch. Abu Dhabi heißt wörtlich Vater der Gazelle. Diese Stadt liegt im Nordosten des Persischen Golfs auf der arabischen Halbinsel. Heute machten wir eine interessante Stadtrundfahrt in Abu Dhabi und Umgebung und anschließend verbrachten wir den Mittag und Nachmittag in Ferrari World. Eigentlich hatten wir die Besichtigung von Yas Marina, der Formel 1 Strecke, gebucht, aber leider ist sie an Sonntagen und Montagen geschlossen. Macht nichts, denn sonst hätten wir Ferrari World verpasst und nun haben wir mehrere gute Gründe, nochmals hierher zurückzukommen. Die heutige Temperatur von 33 Grad gilt hier als Frühlingstemperatur. Eine trockene, angenehme Wärme, die uns sehr zusagt. Vor 50 Jahren war hier ein kleines Dorf mit 5000 Einwohnern. Mit Doves, so heißen die Boote, fuhren sie zum Fischen und betrieben auch Perlenfischerei. 1958 wurde Öl entdeckt, was zu einem gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung führte. Eine Erhebung ergab kürzlich, dass Abu Dhabi die reichste Stadt der Welt ist mit 9% des weltweiten Erdöl- und 5% des weltweiten Erdgasvorkommens. Heute leben hier 2,3 Millionen Einwohner. Die Regierung schenkt jedem Einheimischen ein Haus und Land. Es leben hier bis zu 3 Generationen in einem Haus, da der Sohn nach der Heirat mit seiner Frau bei den Eltern bleibt. Es werden keine Steuern erhoben. Die Schulen sind gratis, wie auch der Besuch beim Arzt und im Spital. Mädchen und Knaben gehen in getrennte Schulklassen. Der Lehrer ist eine Person, vor der sie Respekt haben. Und sollte es doch zu 3 Verwarnungen kommen, muss die Schule verlassen werden. Es gibt hier keine Graffitis und kaum Verbrechen. Benzin kostet hier nur 30 Cent pro Liter. 1971 haben sich die 7 Emirate Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ayman, Al-Kaiwain, Ras Al-Khaimah und Fujairah zusammengeschlossen. Total leben 8,2 Millionen Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und jährlich kommen 15 Millionen Touristen zu Besuch. Für die Parkanlagen werden Erde, Rollrasen und Blumen aus Holland importiert. Wir fuhren an der 6 Kilometer langen Küstenpromenade entlang, sie war jetzt noch menschenleer. 2002 ernannte die UNESCO diese Promenade zur schönsten Promenade der Welt. Abends treffen sich die Einwohner hier, tagsüber ist es zu heiß. Beim Union Square zeigte uns der Guide die Symbole der Arabischen Emirate in übergroßen Skulpturen. Zum Beispiel ein Gefäß mit Rosenwasser, damit wird man besprenkelt, wenn man als Gast in ein Haus kommt. Eine Kaffeekanne, auch ein Symbol der Gastfreundschaft. Eine portugiesische Kanone, sie verweist auf die ehemalige portugiesische Kolonialmacht, und ein Gefäß mit Weihrauch. Dubai und Abu Dhabi sind zusammen mit Singapur die saubersten Städte der Welt. Auf die korrekte Abfallentsorgung wird streng geachtet. Es werden auch Strafen verhängt für Händchenhalten oder Küssen im öffentlichen Bereich. Wir sahen viele schwarz verschleierte Frauen, nur die Augen waren sichtbar. Das Kleid heißt Abaya und wird ab 8-jährig getragen. Die Männer sind ganz in Weiß in der Kandura, welche ab 3-jährig getragen wird. Auf die Frage, ob es je eine Zeit geben wird, wo die Frauen sich nicht mehr verschleiern müssen, reagierte unser Guide gereizt, dass die Frauen das gern machen, weil es Tradition ist und dass wir ja schließlich auch Nonnen haben in unseren Klöstern. Wir fuhren weiter durch die Stadt und kamen zum Emirates Palace, einem 7-Sterne-Hotel mit 392 Suiten. Die größte hat 680 Quadratmeter und kostet 11.000 Euro pro Nacht. 114 Kuppeln schmücken diesen schönen Bau. Eine davon ist die größte Kuppel der Welt. Die Distanz von einem Hausflügel zum anderen beträgt 1 Kilometer. Al-Batin ist ein ruhiges Quartier, wo die reichen Einwohner leben und Scheiks und Mitglieder der Königsfamilie. Wir fuhren an vielen Palästen vorbei, durften sie allerdings nicht immer fotografieren, da viele noch im Bau sind. Sheikh Zayed starb 2004 und daraufhin wurde der älteste seiner 19 Söhne, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, das Oberhaupt von Abu Dhabi und zugleich Oberhaupt der Vereinigten Arabischen Emirate. Und der zweitälteste ist der Kronprinz. Eigentlich wären da noch die Witwe und 14 Töchter, aber über sie spricht man nicht und offiziell weiß niemand etwas über sie. Speziell fiel uns auf, dass die Mauern in Gold verziert sind. Und auf einem Verkehrskreisel vor einem der Paläste steht gar ein Springbrunnen mit goldenen Verzierungen. Dann fuhren wir zur Sheikh Zayed Moschee. Der Bau dauerte 12 Jahre und sie bietet Platz für 41.000 Personen. Sie hat den größten Teppich der Welt. 5.627 Quadratmeter, wiegt 35 Tonnen. Und sie hat den größten Kronleuchter der Welt mit mehr als 1 Million Swarovski-Kristallen und er wiegt 10 Tonnen. Leider reichte bei unserer Tour die Zeit nicht für einen Besuch drinnen in der Moschee, aber wir möchten sowieso nochmals hierher zurückkehren und werden dies dann nachholen. Sie ist auch drinnen unbeschreiblich schön. Dank unserer norwegischen Nachbarn kamen wir zu Fotos. Wir möchten das unbedingt live sehen. Dann fuhren wir nach Saadiyat. Dies bedeutet Glücksinsel. Hier entsteht eine völlig neue Museumsinsel und Gratishäuser für die Einheimischen, die nahe bei der Formel-1-Strecke wohnen möchten. Es wird gebaut für 150.000 Einwohner, auch für Ausländer, die hier während 6 Monaten und einem Tag wohnen wollen. In Abu Dhabi wurde schon das Hotel Marina Bay Sands in Singapur mit Infinity Pool nachgebaut. Allerdings finden wir das Original immer noch schöner, denn diese Kopie hat keine Palmen auf dem Dach. Nun haben sie noch folgende Pläne. Mit einem sehr gut gemachten Film im Mini-IMAX-Format zeigten sie uns die Visionen vom verstorbenen Sheikh Zayed. Er möchte, dass man alle Sehenswürdigkeiten der Welt in Abu Dhabi hat. Dass die Besucher aber die spezielle Ambiance der dazugehörenden Städte vermissen werden, bedachte er nicht. Folgendes ist schon verwirklicht oder im Bau oder in Planung. Der Louvre. Nach Absprache mit dem Louvre in Paris werden sie die Kunstwerke ausstellen, die heute in Kellern unter dem Louvre gelagert sind und zum Teil noch nie der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Das Guggenheim-Museum, ein maritimes Museum, ein Kunst- und Opernhaus, das Sheikh Zayed-Museum, die 7 antiken Weltwunder, den Eiffelturm und weitere Wahrzeichen. Disney World wird in Dubai nachgebaut und soll doppelt so groß werden wie das US-Vorbild und es heißt dann Dubai World. Mit dem Bau der Formel-1-Rennstrecke wurde 2007 begonnen, mitten in der Wüste. Nur 2 Jahre später war alles fertig, inklusive Hotels und einer 10-spurigen Autobahn von und zur Stadt. Sebastian Vettel gewann hier das erste Rennen 2010. Gleich daneben liegt Ferrari World, von Ferrari gebaut. Ein rotes Dach mit einem Ferrari-Emblem legt sich darüber in Form eines riesigen, langgezogenen Dreiecks. Dort sind 20 wilde Bahnen, unter anderem die schnellste Achterbahn der Welt, die in 5 Sekunden von 0 auf 240 km pro Stunde beschleunigt. Fernando Alonso ist diese Bahn als erster gefahren. Im Hotel Viceroy Yas wohnen jeweils die Teams und Fahrer der Formel-1-Rennen. Und angrenzend ist der Yas Aquapark, auch dies, wie könnte es anders sein, der größte Aquapark der Welt. Nach einem feinen Mittagessen fuhren wir verschiedene Bahnen, wobei die Wartezeit zum Formula Rossa, die oben erwähnte schnellste Bahn, 1 Stunde war. Daher verzichteten wir seufzend darauf. Die Fahrt durch einen V12-Motor gefiel uns besonders gut. In einem kleinen Boot durchfuhren wir die verschiedenen Teile eines riesigen V12-Motormodells, wurden in einem Lift hochgehoben, um an Höhe zu gewinnen, damit wir dann kleine Wasserfälle hinunterfahren konnten und natürlich völlig durchnässt im Ziel ankamen. Leider hatten wir unsere Unterwasserkamera nicht dabei, sonst hätten wir Fotos gemacht. Eine andere Bahn zeigte die Geschichte der Formel-1-Rennen, eine weitere Bahn zeigte die Entstehung eines Ferraris. Und natürlich schauten wir uns die größte Ferrari-Ausstellung der Welt außerhalb von Maranello an. Dieser Nachmittag war im Nu vorbei. Der ganze Erlebnispark ist großartig gemacht und erweckt in jedem Erwachsenen, der schnelle und schöne Autos liebt, das Kind. Dubai. Dubai liegt in der arabischen Wüste und ist nur eine Stunde Autofahrt nordöstlich von Abu Dhabi entfernt. Es leben hier 1,8 Millionen Einwohner und sie haben 2,5 Millionen Autos. Da wir heute an einem speziellen Ort zu Mittag essen würden, kleideten wir uns entsprechend und waren gespannt auf den heutigen Tag. Es wird hier Arabisch gesprochen in verschiedenen Dialekten. Weitere Sprachen sind Englisch, Hindi, da Inder in der Mehrheit sind, und Pakistani. Übrigens gibt es im ganzen arabischen Raum 360 Millionen Araber. Zusammengerechnet mit den arabischsprachigen Menschen in der ganzen Welt sind es 420 Millionen Araber und es gibt mehrere hundert verschiedene arabische Dialekte. Nur Studierte können Hocharabisch sprechen und schreiben und Hocharabisch wird nur im Irak gesprochen. Auf den Straßenschildern sind die Zahlen immer in Arabisch und Hindi aufgeführt. Sie fördern 2,7 Millionen Barrel Öl pro Tag. Das Ölvorkommen ist nur noch bis 2030 gesichert. Daher investieren sie viel in die Forschung für die nachhaltige Energiegewinnung. Und auf meine Nachfrage antwortete er, dass sie jährlich ein paar Milliarden Dollar Hilfe an Länder senden, die Unterstützung brauchen. 1,7 Millionen Kubikmeter Meerwasser werden täglich entsalzt und als Trinkwasser verwendet. Die Schulen und Besuche beim Arzt oder im Spital sind auch hier für Einheimische gratis und es werden keine Steuern erhoben. Am Wochenende lieben es die Dubaier, in die Wüste zu fahren und im Zelt zu wohnen, um dem Straßenlärm zu entfliehen. Frauen baden nie am Strand, sondern nur in Clubs für Frauen. Hier noch ein paar Kuriositäten. Tiefe, also dreistellige Autonummernschilder sind erhältlich für einen Preis, der den Preis eines Porsches übersteigt. Und für ein dreckiges Auto bezahlt man 30 Euro Buße. Die Buswartehäuschen haben eine Klimaanlage. Die Metro ist vollautomatisch, hat also keinen Chauffeur. Zuerst fuhren wir zum höchsten Turm der Welt, dem Burj Khalifa. Er ist 828 Meter hoch, wurde 2010 fertig und benannt nach Sheikh Khalifa, dem Oberhaupt von Abu Dhabi, weil er die Finanzierung sicherstellte, als Dubai wegen der Wirtschaftskrise in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Der Eingang ist in der Dubai Mall, der größten Mall der Welt, mit 1200 Geschäften und 165 Restaurants. Wir waren früh dran und mussten nicht Schlange stehen. Einer der 57 Aufzüge brachte uns auf 400 Meter in einer Minute in den 124. Stock. Wie zu allen Folgen meines Podcasts kannst du dir gerne die Fotos dazu anschauen auf www.baltis.info. Die obersten 20 Stockwerke sind nicht vermietet, weil dort die Schwankungen im Wind zu sehr zu spüren sind. Von hier aus sahen wir unter anderem die künstlich angelegten Inseln The World, die aus 300 kleinen Inseln bestehen und ein Abbild der Weltkarte darstellen. Natürlich sieht man das aus dem Flugzeug noch besser. Die Jumeirah-Moschee durften wir leider nur von außen sehen, weil wir einheimische Besucher nicht bei ihrem Gebet stören durften. Sie ist ein wunderbares Beispiel moderner islamischer Baukunst und ist auf der 500er Note abgebildet. Nun machten wir uns auf den Weg zum Hotel Burj Al Arab. Es liegt auf einer künstlich angelegten Insel und sieht aus wie ein Segel. Nach 5 Jahren Bauzeit wurde es 1999 fertig. Es ist 321 Meter hoch und es gibt hier nur Suiten zwischen 170 Quadratmetern und 780 Quadratmetern mit einer Preisspanne von 2.000 bis 10.000 Euro pro Nacht. Hauptsächlich Chinesen und Russen machen hier Ferien. Im Sommer, wenn es 48 Grad heiß wird, das Wasser hat dann 37 Grad, sinken die Preise auf die Hälfte. Als wir ins Foyer kamen, war es, als kämen wir in eine andere Welt. Damen in speziell verzierten Kleidern standen bereit, mit Erfrischungstüchern. Nicht für uns, sondern für die Gäste, die hier wohnen. Und sie geleiteten die eintretenden Gäste vorbei an einem riesigen Aquarium zur Rolltreppe, hinauf zu den goldverzierten Aufzügen und bis zur Suite. Zwischen den Rolltreppen und den Aquarien plätschert ein großes Wasserspiel auf einer Schrägwand, die den Blick freigibt hinauf in die nächste Ebene, wo edle Geschäfte sind und ein paar Restaurants. Auch eine Galerie ist hier mit einer Lounge. Hier in diesem Atrium sieht man hinauf bis zum obersten Stockwerk des Gebäudes. Auf dem Weg zu den Aufzügen kommt man vorbei an einem Becken mit farbigen Mosaiken und einem Wasserspiel. Wir fuhren in den 27. Stock und traten ein in den goldenen leuchtenden Ballsaal. Die großen runden Tische waren für uns gedeckt und die Kellner in speziell verzierten Uniformen legten uns die Serviette auf den Schoß. Es war ganz still, die dicken Teppiche schluckten jedes Geräusch. Das Buffet war reichhaltig und fantastisch fein. Die drei Köche freuten sich über meinen Dank an sie. Auf einer Leinwand wurde ein Film gezeigt über das Hotel, das machte natürlich enorm lustig. Wir genossen die Aussicht auf das benachbarte Jumeirah Beach Hotel und den Strand und den Souk Medina, den wir anschließend besuchen würden. Als wir vor dem Hotel auf unseren Bus warteten, beobachteten wir einen Herrn, der in seinen Flipflops, Shorts und Schlabber-T-Shirt aus seinem Ferrari stieg und das Parkieren einem Angestellten überließ. Wir standen da, schön gekleidet und wunderten uns. Dann kam eine Limousine vorgefahren, eine kleine junge Frau stieg aus und versuchte einigermaßen elegant in ihren Manolo Blahniks durch den Eingang zu schreiten. Wie gesagt, wir erhielten hier einen kurzen Einblick in diese sehr spezielle Welt. Nun freuten wir uns auf den nächsten Stopp, den Souk Medina, wo wir Zeit hatten, um die riesige Anlage mit den künstlichen Seen, den vielen Ständen und den Cafés und Restaurants zu entdecken. Anschließend fuhren wir zur Palminsel Jumeirah, einer künstlich angelegten Insel, die aus der Luft wie eine Palme aussieht. Sie wurde in 9 Jahren erbaut und die Häuser, die darauf erstellt werden, verkaufen sie hauptsächlich an Ausländer, die hier investieren. Eigentlich gibt es weitere Projekte für künstliche Inseln, aber sie wurden wegen der Wirtschaftskrise stillgelegt. Ganz außen auf dieser Insel ist das Atlantis Hotel, wo die größte Suite 700 Quadratmeter groß ist und 25.000 Euro kostet pro Nacht, aber immerhin mit Frühstück. Der jüngste Stadtteil heißt Dubai Marina, mit einem kleinen Hafen inmitten aller Wolkenkratzer. 2009 waren hier 25% aller Baukräne der Welt beschäftigt. Die Projekte für das größte Hotel der Welt, 6000 Zimmer, und für ein Unterwasserhotel sind verschoben worden. Dann fuhren wir weiter. Das Dubai-Museum in der alten Festung Al-Fahidifor zeigt sehr gut, wie sich das Leben hier entwickelt hat. Zuerst sieht man alte Fischerboote und Wüstenbehausungen, und erst wenn man ein paar Treppen hinuntersteigt, eröffnet sich ein unterirdisches Museum, das es in sich hat. Es werden Szenen dargestellt aus Handwerk und Fischerei und Leben in der Wüste, aber immer mit Multimedia, das heißt mit hineinprojizierten Filmen von Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen. Wir waren überrascht und freuten uns sehr darüber. Den Abend und die Nacht verbrachten wir in der Dubai Mall. Sie ist offen von 10 Uhr bis Mitternacht und wir sahen nur einen Bruchteil davon. Es wurde uns gesagt, dass es eine Woche dauert, bis man alles gesehen hat. Zuerst besuchten wir einen der 3 Starbucks, um unseren Blog zu füttern. Dann gingen wir zum größten Aquarium der Welt, das in 10 Millionen Liter Wasser ca. 33.000 Lebewesen beherbergt. Einige Leute hatten eine Taucherausrüstung gemietet und waren auch im Aquarium. Sie haben in diesem Mall auch eine Kunsteisbahn mit olympischen Maßen, etwas, das gar nicht ungewöhnlich ist, wie uns gesagt wurde. Es gibt sogar eine Skihalle im Emirates Mall, die wir aber nicht besucht haben. Zum Schluss genossen wir 2 Vorstellungen der Dubai Fountain. Von 18 Uhr bis 22.30 Uhr wird jede halbe Stunde ein anderes Lied gespielt und die dazu passende Wasser- und Lichtshow gezeigt. Wir hörten und sahen zuerst das Lied »I Will Always Love You« von Whitney Houston und dann ein Lied von einem asiatischen Sänger, den wir nicht kennen. Auch dieses Video findest du auf unserem Blog www.baltis.info. Assalamu alaikum. Und damit schließe ich ab für heute. Ich freue mich sehr über dein Interesse an meinem Podcast und wenn du wieder das nächste Mal dabei sein möchtest, erzähle ich dir dann von den Erlebnissen aus Nizwa, Salalah und auf See. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Mach's gut. Tschüss.